Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort.
Heute soll es um das Thema gehen: Der Himmel als Ziel? Fragezeichen. Und wieso ich auf dieses Thema gekommen bin in der Vorbereitung, wo ich einfach geguckt habe, was will Gott uns heute hier sagen, hatte ich ein Gespräch mit einem Atheisten, ein sehr, sehr langes Gespräch. Und irgendwie diese Frage, die war irgendwie so präsent. Die war immer wieder, kam mir zu dieser Frage: Warum willst du eigentlich in den Himmel? Oder es ging sehr lange um diese Frage. Und ich habe dann auch gewisse Antworten gefunden, aber im Nachhinein habe ich dann nochmal mehr über dieses Thema nachgedacht und habe gedacht, okay, warum ist der Himmel mein Ziel, warum will ich dahin? Und ich würde sagen, es gibt bestimmt mehr, aber drei Gründe gibt es, die ich so gefunden habe, drei Stufen vielleicht. Und die erste Stufe ist ganz simpel, weil man nicht in die Hölle möchte. Das ist so die unterste Stufe. Ich glaube, das sollte nicht Motivation sein, aber das kann eine Motivation sein. Die zweite Stufe ist vielleicht, weil Gott den Himmel gemacht hat. Weil Gott den Himmel gemacht hat und man auch daran glaubt, das ist Voraussetzung, dass Gott auch diese Erde gemacht hat. Und wenn man sich diese Erde anschaut, wir hatten jetzt letztens noch eine Zeitung bekommen, wo einfach einer das Meer fotografiert hat, einfach die Wellen, diese Wände, 30 Meter Wellen. Und dafür haben wir auch eben gesungen, wo es auch um das Meer ging, das Gott das gemacht hat, dieses brausende Meer und alles das. Und dann der Himmel, die Berge, wenn man diese Schönheit sieht, der Himmel wird schön. Wenn man sich einfach das Schöne dieser Welt vorstellt, ohne das Schlechte, dann ist das der Himmel. Und das könnte auch ein Grund sein, weil der Himmel schön ist. Weil der gleiche Designer dieser Erde auch der Designer des Himmels ist, nur dass das Böse fehlt. Und dann der dritte Grund, und darum soll es heute gehen, dass wir Thema sein, weil ich glaube, das ist der größte und der höchste Grund, das eigentliche Ziel, und das ist, weil Gott, unser Vater, dort ist. Genau. Und bevor wir uns diesem Thema widmen, möchte ich noch kurz beten. Vater im Himmel, danke dafür, dass du dich uns vorstellst, dass du nicht im Verborgenen geblieben bist, sondern uns nahe gekommen bist. Danke dafür, dass du von einer Zukunft sprichst, wo wir Gemeinschaft, wo wir Zeit mit dir haben werden, wo wir angekommen sind. Und wir bitten dich, dass du heute uns nochmal große Freude in diesem Ziel schenkst, dass du uns jedem Einzelnen vor Augen malst, was uns eigentlich erwartet und wie wunderschön der Himmel ist. Dass wir dann den Himmel als Ziel ohne Fragezeichen dort stehen haben, sondern wirklich sagen können, das ist unser Ziel, da wollen wir hin, darum geht es uns. Sprich zu uns durch deinen Geist heute. Amen. Kurz vor seinem Tod, Jesus sitzt mit seinen Jüngern und man sagt ja immer so, die letzten Worte eines Menschen sind schon wichtig. Da sagt man nochmal das, was wichtig ist. Daran erinnert man sich nachher, das schreibt man vielleicht sogar auf. Bei Jesus wurde es auch aufgeschrieben. Und wir gehen in Johannes 14, Vers 1 bis 7, dafür einmal die zweite Folie. Und Jesus redet auch über den Himmel. Und ich lese ab Vers 1, Johannes 14, ab Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, um euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Ich möchte hier einmal kurz pausieren und auf diese Frage eingehen. die Thomas hier stellt. Und ich finde, die ist absolut berechtigt, ehrlich gesagt. Wir müssen uns überlegen, die Offenbarung gibt es noch nicht. Viel mehr Informationen als aus den Propheten und dem, was Jesus im Vorhinein gesagt hat, das war nicht ganz wenig, aber trotzdem, die Details standen nicht. Es gab wenig Informationen und Thomas, Jesus sagt, wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt auch den Weg. Und Thomas so, Moment, meldet sich und sagt so, ich weiß nicht, wohin du gehst und ich weiß auch nicht, wie ich da hinkomme, ehrlich gesagt. Und Jesus Antwort ist ziemlich spannend. Jesus sagt, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jesus geht zurück zu seinem Vater. Das war die Information, die wichtig war. Jesus spricht nicht von dem, was wir dann in Johannes nachher lesen, vielleicht von den goldenen Straßen, vielleicht von dem Tor aus Perlen, vielleicht von dem wahnsinnigen Thron, auf den er sich setzen wird. Er spricht nicht von all dem, was wir im Himmel dann nachher so ein bisschen so angeteasert bekommen. Wenn Jesus von dem Himmel spricht und übrigens auch an Stellen davor, spricht er immer von seinem Vater, zu dem er zurück möchte. Es geht weniger um den Ort, als mehr um die Person, die dort ist. Und das ist Gott, der Vater. Und ich glaube, das ist so ein Gedanke, wenn man mal so drüber nachdenkt, den so ein bisschen abstrahiert, dann ist er gar nicht so weit weg, gar nicht so schwer nachzuvollziehen. Ich meine, die wenigsten von unseren Elternhäusern stehen am Strand in Kalifornien oder in Miami, an wunderschönen Orten, vielleicht ein paar schon, aber das ist auch nicht, also meine nicht, aber das ist nicht der Grund, warum wir nach Hause wollen. Der Grund, warum wir nach Hause wollen, ist weniger wegen des Ortes, sondern eher wegen den Personen, die dort sind. Und ich glaube, sagen zu können, dass es Jesus weniger um den Ort an sich ging, sondern vielmehr um den Vater und um die Gemeinschaft mit ihm im Himmel. Jesus wollte zu seinem Vater. Okay, soweit so gut, nachvollziehbar. Jesus war der Sohn Gottes, Jesus wollte zurück zu seinem Vater. Aber wieso sollte ich jetzt zum Vater wollen? Wenn ich habe vorhin gesagt am Anfang, dass der höchste Grund, in den Himmel zu wollen, sein kann, zu Gott zu wollen, zum Gott, unserem Vater zu wollen. Und wieso sollte ich jetzt dahin wollen? Also welchen Grund habe ich dafür? Ich kenne Gott doch gar nicht. Das war auch die Frage, die mir in diesem Gespräch gestellt wurde. Und also mit dem Atheisten. Und dann habe ich auch darüber nachgedacht. Und es ist so spannend festzustellen, wie stellt sich Gott eigentlich den Menschen vor? Also wie tritt denn Gott in Erscheinung, wenn wir uns durch die Geschichte angucken, wie Gott auf sich aufmerksam macht, wie Gott uns versucht zu vermitteln, dass er Beziehung mit uns will, dann können uns, glaube ich, viele Sachen einfallen, wie zum Beispiel große Taten und Wunder. Also Gott ist größer als wir, wenn er ist Gott, also er hat uns gemacht, er ist größer als wir und er macht auf sich aufmerksam. Wie macht er auf sich aufmerksam? Er macht auf sich aufmerksam in der Schöpfung. Er baut Sachen, die wir niemals nachbauen können. Einfach mal so ein Berg. Also wir Menschen geben uns ja Mühe, so Sachen aufzuschütten, aber es ist ja wirklich nichts, nichts im Gegensatz zu so einem Berg. Die Wellen. Wenn man einmal im Wellenbad in irgendeinem Schwimmbad war und dann einmal ins echte Meer geht, dann weiß man, wo der Unterschied ist. Oder auch andere Sachen, wo Gott seine Majestät zeigt. Vielleicht die Sintflut. Etwas Schreckliches, aber etwas, was Menschen auch niemals, was einfach so majestätisch ist. Vielleicht das Volk Israel, wo wir dann lesen, dass Gott Brot vom Himmel regnen lässt. Oder wie wäre es, wenn Gott uns Menschen eine Anleitung gibt für unser Leben, wie unser Leben perfekt funktionieren kann und wenn wir das dann durchführen, dann merken wir, das klappt und dann schließen wir zurück, okay, wenn jemand so viel Plan über unser Leben hat, muss es ja unser Schöpfer sein. Zum Beispiel die 10 Gebote, die Gott dem Volk Israel gibt. Propheten. An so vielen Stellen tritt Gott in Erscheinung. Der Berg Sinai, wo Gott dem Volk dann wirklich begegnet mit seiner Herrlichkeit und die alle in ihre Zelte laufen und sagen, das ist uns zu viel. Spannend ist, dass die Menschheit immer wieder vergisst. Gott tritt in Erscheinung an so Stellen und trotzdem vergisst die Menschheit. Sowas wird nicht, also historisch überliefert ist die Sintflut einfach nicht mehr. Also wir können sie sozusagen nicht in irgendwelchen Büchern von irgendwelchen Leuten nachlesen, außer in der Bibel. Und auch andere Sachen, die wirklich, wo Gott in ganz, ganz starker Form irgendwie sich offenbart hat. Vieles davon lesen wir in der Bibel, aber sonst die Menschheit vergisst. Und noch eine Stelle, auf die möchte ich eingehen, weil wir das nachher nochmal brauchen. Und das ist die Stelle, wo Gott dann wirklich Mose auf dem Berg Sinai bei den 10 Geboten begegnet. Das lesen wir in Exodus 33, 18 bis 20. Ich glaube, dazu habe ich keine Folie. Nee, habe ich nicht. Und das, also 2. Mose 33, 18 bis 20. Ich lese einfach vor. Gott spricht zu Mose, nachdem Mose ihn gefragt hat, ob er ihn sehen darf. Er aber antwortete, Mose, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Warum habe ich jetzt diese ganzen Stellen angeführt, wo wir Gott vielleicht sehen können, wo sich Gott gezeigt hat? Weil ich glaube, dass Gott sich Menschen zeigt, die ihn suchen. Und auch Mose gibt er die Möglichkeit, ihn letztendlich zu erfahren. Gott bleibt nicht im Hintergrund. Und trotzdem schaffen wir Menschen es nicht. Also wir verstehen es nicht. Immer wieder müssen wir neu fragen, Gott, zeig uns deine Herrlichkeit. Und dann kommt Gott zum Äußersten. Er entschließt sich uns Menschen nochmal ganz anders zu offenbaren. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen zurück zu unserem Text. Gott wird Mensch, Jesus. Und mein erster Punkt für diese Predigt, eine lange Einleitung. Durch Jesus erkennen wir den Vater. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als das Eingeborene von Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Mose fragt auf diesem Berg, Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und jetzt lesen wir auf einmal, und das Wort wurde Fleisch, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen von Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also Johannes stellt für sich auf einmal fest, in Jesus sehe ich die Herrlichkeit Gottes, in Jesus habe ich die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und dann Vers 7 von unserem Text, eine Folie weiter. Wenn ihr mich erkannt hättet, sagt Jesus, so hättet ihr den Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Ihr habt den Vater gesehen. Das ist, was Jesus sagt. Durch Jesus erkennen wir den Vater. Und da möchte ich sagen, dass vielleicht Menschen, die Gott Unsichtbarkeit, Unnahbarkeit vorwerfen, die sagen, wie ist Gott zu erfahren, sich vielleicht zu wenig mit der Person Jesus auseinandergesetzt haben. Ich möchte dich, der du vielleicht wirklich sagst, Gott, ich weiß nicht, wer Gott ist, ich weiß nicht, wie ich Gott kennenlernen kann, ich möchte dich herausfordern, dich mal mit Jesus auseinanderzusetzen. Fang doch mal an, dich mit ihm zu beschäftigen und mit dem, was er gesagt hat. Und überleg mal, ob davon vielleicht etwas wahr sein könnte. C.S. Lewis beschreibt es in seinem Buch Pardon, ich bin Christ, in dem Kapitel Die erschreckende Alternative als ein Trilemma. Er sagt, Jesus habe uns durch seine Behauptungen, die er über sich selbst aufgestellt hat, keine andere Möglichkeit gelassen, als ihn entweder für den Sohn Gottes oder für einen Geisteskranken und Verbrecher zu halten. Jesus einfach nur als einen schlauen Philosophen oder einen Gutmenschen abzuwimmeln, funktioniert nicht, weil Jesus für sich selbst proklamiert und beansprucht, ich bin der Sohn Gottes. Man könnte man sagen, ja okay, das haben die Jünger über ihn gesagt, das ist ja niedergeschrieben, es ist ja wiedergegeben. Das Ding ist aber, das sagt C.S. Lewis nachher auch, fand ich ziemlich spannend, dass das Volk Israel in der Geschichte das niemals über Elia oder über Mose oder über irgendeinen Propheten gesagt hätte, dass ihnen das sozusagen in den Mund gelegt hat. Die Jünger hätten gar kein Interesse daran gehabt. Dann hätte man statt einen Verrückten, in Anführungsstrichen Jesus, 12 Verrückte, die alle irgendwie lebensmüde sind oder sonst irgendwas. Diese Behauptung, dass Jesus für sich sagt, ich bin der Sohn Gottes, in mir erkennt ihr Gott, an der kommt man nur dann vorbei, wenn man sagt, Jesus war ein Verbrecher, Jesus war ein Lügner, er war jemand, der geisteskrank war. Und das ist vielleicht nur eins der Argumente, oder es ist nur eins der Argumente, was C.S. Lewis in diesem Buch aufführt und was viele andere Leute auch aufgeführt haben. Und deswegen glaube ich, kommen wir an der Person Jesus nicht vorbei. Wenn wir Gott erkennen wollen, müssen wir uns mit Jesus beschäftigen. Der genauere Blick lohnt sich. Aber auch für uns, für mich, der vielleicht irgendwie feststellt, Gott nicht mehr so nah zu sein, irgendwie Gott in seiner Herrlichkeit nicht mehr sehen zu können, nicht mehr zu verstehen, was Gott mit mir und meinem Leben vorhat, seine Anziehungskraft nicht mehr verspürt, wenn wir einfach feststellen, irgendwie kann ich Gott nicht mehr für mich, er ist mir so fern. Dann sagt Johannes, in Jesus können wir Gottes Herrlichkeit sehen und er sagt ganz klar in diesem Vers, ich finde es so beeindruckend, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Wenn dir in deinem Leben, das hatten wir eben in dem Lobpreis, es war so perfekt auf diese Predigt eigentlich eingestimmt, wenn dir die Herrlichkeit fehlt in deinem Leben, wenn du Gottes Nähe vermisst, dann fängt es bei Jesus an. In ihm sehen wir die Herrlichkeit. Jesus sagt, in mir seht ihr den Vater und von nun an erkennt ihr ihn und ihr habt ihn gesehen. Ich musste da direkt an das Abendmahl denken, als so eine mächtige Stütze. Ich finde es so spannend, wenn man sich damit beschäftigt hat, gibt es eigentlich nur zwei wirklich Bräuche, die so die Bibel für Christen einsetzt. Einmal die Taufe und das Abendmahl. Und das Abendmahl ist so etwas Wertvolles, weil es uns hilft. Jesus nennt es ein Gedächtnismahl, an Jesus zu denken. Gemeinsames Hingucken auf Jesus. Gemeinsam sich mit ihm zu beschäftigen, damit zu beschäftigen, was auf Golgatha passiert ist. Der Ort, wo Gottes Liebe so deutlich ist. Der Ort, wo Gottes Herrlichkeit so manifest ist. Ich glaube, das ist nur eine Gewohnheit, die wir uns zu eigen machen können, um Jesus in seiner Herrlichkeit öfter zu sehen. Auch Gebet, Zeit der Stille, das Nachdenken über ihn, das Fragen, Jesus, zeig dich mir, ich möchte dich erkennen, ich möchte den Vater durch dich erkennen. Das kann für uns Christen hilfreich sein. Und die Bibel als ein persönlicher Brief, als etwas zu verstehen, wo Jesus zu dir schreibt, wo er dich meint, wo er nicht irgendjemand anderen meint, sondern genau dich. Gott ist nicht unsichtbar, Gott ist nicht unnahbar. In Jesus zeigt sich Gott als Mensch ganz deutlich. In Jesus zeigt sich Gott in seiner Herrlichkeit ganz deutlich. Wer Jesus genau anschaut, sieht Gott. Ich möchte es nochmal wiederholen, wer Jesus genau anschaut, sieht Gott. Und damit kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Und wenn wir jetzt genau hinschauen und durch Jesus Gott erkennen, dann müssen wir auch gleichzeitig verstehen, oder verstehen wir automatisch, wenn Gott heilig ist, wenn Gott herrlich ist, wenn Gott Liebe ist, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Riesenproblem. Gott, Jesus offenbart uns nicht nur Gott, sondern er offenbart uns auch unsere Fehler. Er zeigt uns, dass wir es mit diesem heiligen Gott nicht aushalten können. Wenn Gott mich liebt und dich auch und ich mich an dir vergehe, dann haben wir ein Problem. Weil Gott mich gleich liebt wie dich und ich schlag dir die Rübe ein, dann haben wir ein Problem, weil Gott beide gleich liebt. Wie kriegen wir diese Spannung, wie kriegen wir die weg? Auch seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, diese absolute Güte, die in Gott wohnt, diesen Konflikt kriegen wir nicht gelöst. In Jesus sehen wir also Gott und erkennen ihn, aber es muss noch mehr geben. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, das ist die nächste Folie. Durch Jesus kommen wir zum Vater. Jesus zeigt uns nicht nur den Vater, sondern er zeigt uns auch eine Chance auf, wie wir zu ihm kommen. Und wir haben gelesen, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus zeigt uns also nicht nur Gott und sein wunderbares Wesen, sondern er zeigt uns auch gleichzeitig, und damit kommen wir wieder auf die Frage von Thomas zurück, er zeigt uns auch gleichzeitig den Weg. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus gibt uns eine Möglichkeit, Gott den Vater zu erkennen und ihn dann auch unser Vater zu nennen. Also erstmal Gott zu erkennen, vielleicht sage ich es lieber so, Gott zu erkennen und dann im zweiten Zug zu sagen, unser Vater, Gott als unseren Vater zu erkennen. Und wie absurd dieser Gedanke ist, Gott Vater zu nennen, das geht so ein bisschen in einem Bild, was sich in diesen Versen in diesem Vers, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, so ein bisschen versteckt. Und darauf möchte ich eingehen. Also, wir machen einen kurzen Ausflug. Einmal die nächste Folie. Wir beamen uns einmal kurz zurück. Viele, viele tausend Jahre. Wir sind in der Wüste. Achso, ja, das ist nochmal der Vers. Noch ein weiter. Genau. Wir sind in der Wüste. Und wir stehen vor diesem Gebäude. Das ist die Stiftshütte, das Heiligtum der Juden, gebaut nach der Beschreibung Gottes. So hat sich Gott, Gott hatte da ganz, ganz genaue Vorgaben, so sollte das aussehen, dass das das Heiligtum. Und wir schauen auf diese Hütte und jetzt müsst ihr ein bisschen Geduld haben, weil ich gleich zu der Pointe komme, aber es braucht ein bisschen. Wir haben einmal den Vorhof. Der Vorhof ist umzäunt mit diesem Zaun und vorne ist dann so ein Vorhang, wenn ihr vorne guckt, da muss man durch, da kann man in den Vorhof. Und der Vorhof war von außen einsehbar. Also von einer erhöhten Position hätte man rein theoretisch reingucken können. Rein durften aber nur Leviten und Priester. Also niemand aus dem Volk durfte da rein, außer Leviten und Priester. Und das Volk, beziehungsweise eigentlich auch nur die Männer, brachten die Opfergaben vorne an den Eingang und haben die abgegeben und dann wurde geopfert. Und in der Mitte, wo geopfert wird, muss auch ein Altar sein, steht dann der Altar, den sehen wir dort, und dahinter das Reinigungsbecken. Das ist so der Vorhof. In dem Gebäude drin ist nun das Heilige. Hier durften nur Priester rein, niemand anderes. Das war ein Riesenvorhang, vier Säulen, ein schwerer Vorhang. Und dann in diesem Heiligen waren dann die Schaubrote. Im Heiligen war die Menora, also so ein siebenarmiger Leuchter, der die ganze Zeit brennen sollte. Übrigens die einzige Lichtquelle in diesem gesamten Gebäude, die einzige Lichtquelle, die Menora. Und ein Räucheraltar, wo immer wieder Räucherwerk drauf. Also Kohlen von dem Altar draußen mussten hineingebracht werden und sind dann dort, haben dort geräuchert. Und dann als letztes ein Gebäude, also noch ein Raum danach, wieder getrennt durch einen Vorhang, das Allerheiligste. Und hier durfte nur der Priester einmal im Jahr, also einmal im Jahr durfte der hohe Priester, nicht irgendein Priester, der hohe Priester hinein, Yom Kippur, der große Versöhnungstag, und er musste dort reingehen mit Blut von einem Opfertier und das dann zu der Bundeslade bringen, und die Bundeslade war dort auch, und für die Schuld des Volkes sozusagen Sühne erwirken. Was ein spannender Side-Fact ist, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ich fand es sehr, sehr spannend, der hatte ein Seil um den Fuß und dieses Seil hatte nur einen Grund, dass wenn er stirbt, wenn er tot umkippt in diesem Allerheiligsten, in diesem Ort, dass man ihn rausziehen konnte, weil ja keiner da rein konnte. Also, ja, also wirklich Heiligkeit, auch ein Stückchen Unnahbarkeit, vielleicht nicht nur ein Stückchen, sondern Unnahbarkeit an diesem Ort. Gott ist da. Und ich glaube, man könnte mit der Symbolik, Thomas würde jetzt wahrscheinlich noch viel mehr ausholen, belasse es jetzt erstmal dabei. Aber das Interessante sind diese drei Vorhänge. Der Vorhang zum Vorhof, der Vorhang zum Heiligtum und der Vorhang zum Allerheiligsten. Eine Folie weiter. Diese Vorhänge hatten die Namen Weg, Wahrheit und Leben. Unter den Juden hatten diese Vorhänge Namen und das waren die Namen. Und ein paar Stunden nachdem Jesus diese Worte sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich stirbt er am Kreuz und was zerreißt? Es zerreißt der Vorhang zum Allerheiligsten. Er macht den Weg wirklich frei. Er macht den Weg frei ins Allerheiligste, in die Nähe Gottes. Jesus ist der Weg, der uns hineinführt in den Vorhof, vorbei an dem Opferaltar, vorbei an dem Reinigungsbecken, wo er als Opferlamm für uns gestorben ist. Er nimmt uns mit in das Heiligtum, wo wir die Menora sehen, das Licht, das für den Heiligen Geist steht, wo wir die Schaubrote sehen, 12 Schaubrote, wo er uns zeigt, dass er unser Versorger ist, den Räucheraltar, das Gebet, sehr viel Symbolik, aber dann mit in die Gegenwart Gottes, ins Allerheiligste, dort, wo sonst niemand hin durfte. Jesus, unser Weg, die Wahrheit und das Leben, hinein in die Gegenwart Gottes, hin zu unserem Vater. Durch Jesus ist Gott unser Vater geworden. Und damit kommen wir ja so ein bisschen zurück zu unserer Eingangsfrage. Der Himmel als Ziel? Fragezeichen. Wieso sollte ich in den Himmel wollen? Und ich glaube, dass wir das nur verstehen können, wenn wir einmal Gott, den liebenden Vater in Jesus sehen und auch gleichzeitig Jesus als den Weg zum Vater verstehen. Der Himmel ist ein Ort, wo wir vollständige und vollkommene Gemeinschaft mit Gott haben werden. Luther hat mal gesagt, Himmel ist kein Ort, es ist eine Person und wir stehen vor Gott in Christus. Ich denke, das hat noch mehr Rahmen. Natürlich ist der Himmel auch ein gewissermaßen ein Ort, vielleicht können wir das auch nicht ganz begreifen, aber im Himmel geht es vor allem, zuallererst um Gott, der dort ist. Und das ist auch die wichtige Information, die Jesus Thomas an dieser Stelle mitgibt. Er gibt ihm nicht mit, das und das ist der Himmel, der ist irgendwie 2,5 Millionen Kilometer über der Erde und dort steht dann das und das, sondern er sagt, der Vater ist dort. Und das Schöne ist, wenn es im Himmel vor allem um Gemeinschaft mit dem Vater geht, wenn das die Hauptpointe oder ein Hauptbestandteil des Himmels ist, dann können wir auch schon jetzt auf dieser Welt ein Stück vom Himmel erleben. Wir können schon jetzt auf dieser Welt Gemeinschaft mit Gott haben. Der Himmel, und das glaube ich, ist auch ja, ein Stück weit vielleicht dieser eschatologische Vergleich oder dieses schon jetzt und noch nicht, dass wir schon jetzt ein Stück vom Himmel mitkriegen, weil wir schon jetzt Gemeinschaft mit Gott schmecken dürfen, ein Stück weit. Der Vorhang zerriss nicht im Himmel, der Vorhang zerriss hier auf der Erde. Also wieso sollte ich zu Gott wollen? Wieso sollte ich in den Himmel wollen? Wieso ist der Himmel mein Ziel? Ich glaube, dass der christliche Glaube, soweit ich das überblicken kann, der einzige Glaube ist, wo Gott nicht an Werken und an Handlungen interessiert ist, sondern an einer Person und das bist du. Gott ist interessiert an dir. Er tut alles dafür und deswegen hatte ich vorhin auch aufgezählt so ein bisschen, wie Gott sich uns Menschen versucht hat zu offenbaren. Gott tut alles dafür, dir zu verstehen zu geben, er meint dich. Und Gott wünscht sich Beziehung mit dir. Er stirbt am Kreuz in Jesus Christus, damit der Weg frei wird hin zum Leben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Christen, warum ich von mir behaupte, ich will zu Gott. Ich will in den Himmel, weil dort die Person ist, die mir am meisten Liebe entgegenbringt, die mich förmlich überfordert mit ihrer Liebe, die alles dafür getan hat, um mir zu begegnen. Ich möchte in den Himmel, weil dort mein Vater ist, mein Zuhause. Beim Himmel geht es für mich nicht um einen Ort, sondern es geht um eine Person. Es geht um Gott, den Vater. Es geht um Jesus Christus und um den Heiligen Geist, der dort ist. Jesus ist die Lösung. In ihm erkennen wir den liebenden Vater und durch ihn kommen wir dorthin. Ich möchte noch einmal vorlesen, diese Verse, die mir irgendwie dann für mich nochmal so eine neue Bedeutung bekommen haben. Und dann möchte ich mit uns beten. Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und ihr habt ihn gesehen. Genau. Ich bete noch. Ja, Jesus, wie groß bist du, dass du uns den Vater gezeigt hast, dass du auf diese Welt gekommen bist und uns zu verstehen gegeben hast, dass wir gemeint sind, dass du uns gezeigt hast, wer Gott ist, wie Gott ist und wie Gott zu uns steht. Jesus, danke dafür, dass wir in dir nicht jemanden sehen müssen, der irgendwie verrücktes Zeug geredet hat, sondern jemand, der uns heil gebracht hat, das Evangelium, die gute Nachricht, die Nachricht, dass wir gemeint sind. Danke, Jesus, dass du noch viel mehr gemacht hast, dass du uns nicht nur gesagt hast, wer der Vater ist, uns nicht nur gesagt hast, ja, dass Gott uns liebt, sondern uns auch den Weg aufgemacht hast, zu Gott hinzukommen. Danke für deinen Tod, danke für deine Auferstehung. Danke, dass der Vorhang zerrissen ist und dass wir in Gottes Gegenwart sein dürfen. Hab vielen Dank, Jesus. Gelobt seist du. Amen.
Wir wollen auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.